Das Evangelium für diesen Sonntag ist aufgezeichnet in Markus 2. Da geht es darum, dass Gott barmherzig mit uns Menschen redet. Er sucht nicht das Verderben der Menschen, sondern die Aufrichtung zum Leben. Ich lese uns die Verse 1 bis 12. Es lautet dort: Nach einigen Tagen ging Jesus wieder nach Kapernaum. Und es wurde bekannt, dass er im Haus war. Und es versammelten sich viele, so dass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige zu ihm, die brachten einen Gelähmten von Vieren getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, machten ein Loch und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen da aber einige Schriftgelehrte und dachten in ihrem Herzen: Wie redet der so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten, und sprach zu ihnen: Was denkt ihr solches in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben? Oder zu sagen: Steh auf, nimm dein Bett und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf, nahm sein Bett und ging alsbald hinaus vor aller Augen, so dass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen: Wir haben so etwas noch nie gesehen. Eine Demonstration der Barmherzigkeit Gottes. Diese Begebenheit ist nicht eine Aussage dafür gewesen, dass Gott alle Kranken heilt. Wir haben es ja eben gerade auch gehört, Miriam Lichy ist nicht geheilt worden, äußerlich. Sie war erst 34 Jahre alt. Viele haben gebetet, nicht nur die Eltern, nicht nur die Verwandten, Glaubensgeschwister, dass der Herr sich über sie erbarmen möchte, um ihren Mann, die Kinder damit zu segnen. Aber sie wurde nicht geheilt. Darum ist diese Begebenheit hier am See Genezareth nicht ein Zeichen dafür, dass Christen meinen, sie müssten körperlich alle gesund werden. Es gibt ja Gruppen, nicht, die so etwas sagen. Bist du ein Christ, dann musst du gesund werden. Es ging vielmehr um die Barmherzigkeit Gottes, uns zum Leben in Ewigkeit zu rufen. Die Seele soll gesund werden, damit sie das Ziel im Gottesreich erreicht. Auch wenn der äußere Mensch verdirbt, sagt der Apostel Paulus, und er verdirbt früher oder später. Alle, wie wir hier sitzen, wir werden früher oder später einen abnehmenden Leib haben, der uns so viel zu schaffen macht, dass wir ihn gerne loswerden möchten. So wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Um diesen inneren Menschen geht es. Diese Begebenheit in Kapernaum sollte zeigen: Gott tut nicht das, was er eigentlich tun müsste im Blick auf das verwerfliche Leben der Menschen. Die Schrift sagt ja nicht umsonst, dass alle von Gott abgewichen sind. Da ist nicht ein einziger, der wirklich Gutes tut. Sind alle abgewichen. Ja, was soll Gott denn da machen? Er hatte einst die Menschheit durch die Sintflut von dieser Erde vertilgt. Aber danach versprochen, das will ich nicht mehr so tun. Es hat keinen Sinn, die Menschen einfach wegzunehmen, sie machen anschließend genau dasselbe weiter. Es muss eine andere Lösung her. Und diese Lösung wollte Gott in seinem Sohn, Jesus Christus, zeigen. Die Lösung, die Gott in sich selbst gesucht, gefunden hat und seinen Sohn sandte, um an unserer Stelle all das Betrübliche hinwegzunehmen, die Sünde hinwegzunehmen, die uns ja von Gott, der Gemeinschaft mit ihm, trennte, hier in der Zeit und in Ewigkeit. Ich will hinfort nicht mehr, spricht der Herr, die Erde verfluchen, um der Menschen willen. Hier ging es also um den Menschen. Denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse, von Jugend auf. Ich will es nicht mehr so tun, wie ich es getan habe. Und nun die neue Botschaft. Gott hat sich erbarmt. Er hat einen Weg gefunden, Menschen zu segnen und zu sich zu ziehen. Der Sohn Gottes, Jesus Christus, ist die Stimme des lebendigen Gottes im Himmel. Er ist der Verkündiger gewesen dieser Barmherzigkeit. Darum war er auf dieser Erde. Darum tat er in Kapernaum dieses Wunder der Heilung. Und das verspürten irgendwie die Menschen der damaligen Zeit, aber auch solche, die heute auf der Suche sind nach dem Sinn des Lebens, dass hier mehr ist als nur eine Wegweisung, wie man ein besserer Mensch werden kann, sondern dass hier etwas ist, was uns besser und anders macht. Es gibt doch diesen großen Unterschied, ob ich mich bemühe, ein besserer Mensch zu sein, oder ob ich durch die Kraft Gottes ein besserer Mensch bin, als Geschenk. Das ist ja die Einladung, die auch heute gilt. Bist du ein besserer Mensch durch Gottes Fügung geworden? Oder versuchst du noch ein besserer Mensch zu werden? Nur Gott in Jesus Christus kann aus dir das machen, was dich befähigt, den Eingang in das Ewige zu finden und auch zu nutzen. Gott hat in mancherlei Weise, so lesen wir es in der Schrift, durch die Propheten immer wieder zu den Menschen geredet, aber zuletzt war sein Sohn seine Stimme, redete er durch seinen Sohn und machte deutlich, dass er uns Menschen liebt. Er will uns nicht verwerfen. Er will uns nicht hoffnungslos bleiben lassen. Er will uns nicht im Finstern tappen lassen, sondern will uns Licht des Lebens geben. Und ich weiß, dass das nicht nur eine Botschaft ist, die die damaligen Menschen betreffen sollte, sondern auch heute. Auch hier sitzen einige, die diesen Zuspruch brauchen, die vor sich hin in der Finsternis dieser Zeit wandeln, die versuchen, ihr Leben irgendwie in den Griff zu kriegen. Und sie schaffen es nicht, weil nur Gott in Jesus Christus es schafft. Ihm musst du dich ausliefern. Ihm musst du dich anvertrauen. Jesus Christus, und er wies ja auf sich jetzt in Kapernaum zugleich bei dieser Begebenheit. Ihr sollt wissen, des Menschen Sohn hat Macht, auf Erden Sünden zu vergeben. Nicht erst in Ewigkeit, dass ihr meint, irgendwann kommen wir mal in den Himmel und wird Gott uns schon verzeihen. Nein, jetzt fängt das ewige Leben an hier. Darum wies er auf sich und sagte ja auch, so wie Mose einst die Schlange in der Wüste erhöhte, damit die, die mit dem Gift der Schlange infiziert waren, gesund werden sollten, so wird auch des Menschensohn erhöht am Kreuz, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Wir lasen so ganz schlicht, Jesus predigte ihnen das Wort. Das Wort steht hier geschrieben. Was ist das Wort? Es ist das Wort des Trostes. Denn so lautet ja auch der Name dieses Ortes, an dem er predigte. Kfarnaum, Dorf des Trostes. Das ist das Wort des Trostes. Ihr sollt alle selig werden. Ihr sollt alle gerettet werden. Hier heißt es nicht, ihr werdet alle materiellen Wohlstand haben. Ihr werdet alle gesund werden äußerlich. Ihr werdet nur Freundschaften haben, keine Feinde haben. Das heißt es nicht, sondern ihr sollt selig werden. Ihr sollt in der lebendigen Hoffnung stehen dürfen, dass Gott für euch ist und mit euch ist. Er sagte ihnen das Wort darüber, dass die Verheißung im Alten Testament sich erfüllt hat. Gott sandte seinen Sohn, seine Stimme in diese Welt, die Stimme der Versöhnung. Das Reich Gottes, so sagte Jesus, ist nahe herbeigekommen. Darum kehrt um von eurem Wege, tut Buße, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Lasst das Suchen nach einem Leben der Geborgenheit sein und vertraut euch der Stimme Gottes in seinem Sohn an. Diese frohe Botschaft sollte jeden erreichen, gleich wer er ist, wo er steht, ob er arm, ob er reich ist, ob er anerkannt oder verachtet ist in dieser Welt, alle sollten zu ihm kommen dürfen. Darum sagte der Herr Jesus auch an anderer Stelle, wer diese meine Rede hört, dieses Wort, den vergleiche ich mit einem Menschen, der sein Haus auf einem Felsen gebaut hat. Der ist sicher. Da kann ein Sturm kommen und dieses Haus nicht mehr umschmeißen. Es ist fest gegründet. Wer dieses Wort hört. Während Jesus ihnen, den Menschen zu Kapernaum, die sich da versammelt hatten, das Wort sagte, von der Barmherzigkeit des himmlischen Vaters kamen Menschen mit ihrem kranken Freund hinzu, vier, die ihren kranken Freund auf der Bahre trugen und wollten ihn zu Jesus bringen. Kein Platz, keine Möglichkeiten durchzukommen. Denn alle, die Verlangen hatten, wirklich Geborgenheit aus Gott zu bekommen, standen fest. Keiner wollte weggehen. Aber Liebe macht immer erfinderisch. Und so haben wir gelesen, dass diese Freunde auf das Dach stiegen, es öffneten und einfach die Bahre mit ihrem kranken Freund vor den Füßen Jesu niederließen. Sie wussten eines, und das soll auch uns neu bewusst werden. Wenn einer Frieden geben kann und helfen kann, ist es Gott in Jesus, kein anderer. Wir finden woanders nicht Frieden für die Seele, außer in dem lebendigen Gott. Das gilt uns heute Morgen. Das gilt allen Menschen, die auf der Suche sind nach Frieden. Die barmherzige Liebe Gottes in Jesus Christus schafft alles, was nötig ist, um uns zur Ruhe zu bringen. Diese Freunde also, sie scheuten keine Mühe, den Menschen dorthin zu bringen, wo ihm wirkliche Hilfe gegeben werden konnte. Es ist natürlich auch eine Rückfrage an mich, an uns. Wie sieht es bei uns aus, die wir Jesus kennen? Scheuen wir Mühen, um andere zu Jesus zu bringen? Oder ist es uns auch eine Herzenslast, einen Weg zu finden, um die Menschen, die verzagt, verzweifelt, traurig sind, hoffnungslos sind, einzuladen, um zu Jesus zu kommen? Ist uns das noch ein Bedürfnis? Machen wir uns dahingehend auf? Beten wir täglich darum, solche Wege finden zu können, um Menschen zu helfen? Oder sagen wir, wir können auch nichts tun. Er ist nun mal krank. Er ist nun mal traurig. Er ist nun mal hoffnungslos. Ja, was können wir schon tun? Wenn du Jesus kennst, dann kannst du etwas tun. Du kannst darum beten, Menschen zu ihm zu bringen. Hilfe muss gewollt werden. Wenn Hilfe gewollt wird, wird sie auch gesucht und sie wird gefunden bei Gott. Darum dieses Beispiel. Diese Freunde suchten Hilfe für ihren kranken Freund und sie fanden den Ort, wo Jesus sich aufhielt und sie konnten ihm die Sache nahe bringen. Gott ist der Herr der Barmherzigkeit. Keiner soll abgeschrieben sein. Keiner. Auch nicht die schwierigen Menschen um uns herum, die uns vielleicht wehgetan haben. Sondern wir sind berufen, ihnen die Gesinnung des barmherzigen Gottes in Jesus Christus zu zeigen. In der Liebe, der Begegnung mit ihm, ihnen in Frieden, in Freude, in Freundlichkeit und vor allen Dingen in der Barmherzigkeit. Ja, der Glaube an Jesus Christus lohnt sich. Und wir hatten eingangs gesagt, dass wohl der Glaube an Jesus Christus nicht alle unsere äußeren Belange regelt, wie wir sie gerne geregelt sehen wollen, aber unser Herz und unsere Seele zum Frieden bringt. Der Wochenspruch ist so eine Aussage dafür, für diese Hoffnung, die wir haben dürfen. Wir können mal die Betonung etwas anders setzen, als wir es sonst lesen. Wir sagen manchmal, heile du mich, dann werde ich heil. Vielleicht sollten wir vielmehr sagen, heile du mich, dann werde ich heil. Hilf du mir, dann ist mir geholfen. Wenn du mich anrührst, ist mir in jedem Falle geholfen, wie auch immer. Wie das auch äußerlich aussieht. Wenn du bei mir bist, fehlt mir gar nichts. Das soll unser Herz doch neu bewegen. Und so sah Jesus nun diesen kranken Menschen auf der Bahre vor sich und sagte etwas, was vielleicht den Freunden zunächst gar nicht gefiel und einleuchtete. Und den Pharisäern und Schriftgelehrten schon gar nicht. Er sagte zu ihnen, dir sind deine Sünden vergeben. Ja, bin ich denn dazu gekommen? Solltest du nicht lieber sagen, ich mache dich gesund, dass du wieder aufstehen kannst und laufen kannst? Dir sind deine Sünden vergeben. Liebe Geschwister und Freunde, Jesus wollte sagen, das ist die Hauptsache. Das ist die Hauptsache. Und wir hörten ja vorhin gerade, was Miriam Lichy noch so kurz vor ihrem Heimgang sagte. Weint nicht. Das macht mir Angst. Ich bin geborgen und habe Kraft in Gott, in Jesus. Die Hauptsache ist doch, dass mir meine Sünden vergeben sind. Wer kann Sünden vergeben, sagten dann viele außer Gott allein. Hier ist die Stimme Gottes, wollte Jesus sagen. Hier ist die Stimme Gottes. Und wenn ich sage, dass die Sünden dem vergeben sind, dann ist das so, weil Gott barmherzig ist. Und das äußere Geschenk kann ihm auch noch dazu gegeben werden. Denn er sagt, damit ihr den Beweis auch sichtbar vor euch habt. Das machte Jesus nicht immer. Er machte ja nicht alle Kranken gesund. Aber manchmal durch mitfolgende Zeichen wollte er diese Botschaft bestätigen und sagen, damit ihr wirklich glaubt, dass ich hier auf Erden die Sünden vergeben kann. Deine, meine, da eure. Dass er das kann, sagte er dann zu dem kranken Sohn, und steh auf und geh. Was ist denn leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder steh auf und wandle? Ihr seht es jetzt, dass an ihm etwas geschehen ist. Und er stand auf, der Kranke. Und er nahm sein Bett und ging nach Haus. Vor aller Augen. Aber Jesus wollte sagen, wichtig ist, dass du in den Himmel passt. Und du passt nicht nur deswegen in den Himmel, weil du einen gesunden Körper hast, sondern du passt dann in den Himmel, wenn du eine gesunde Seele hast. Dir sind deine Sünden vergeben. Gottes Hilfe ist für jeden da. Wer Jesus vertraut, braucht sich nicht zu fürchten. Wir erleben das in unserem Alltag immer wieder, dass äußerlich gesehen Gott anders handelt, als wir denken. Wir kriegen Situationen in unser Leben hinein, die wir gar nicht haben wollen, die uns Schwierigkeiten bereiten. Aber mittendrin zeigt der Herr, das gehört dazu. Jetzt bist du dran, mir zu danken. Ich regle das. Du musst es nicht regeln. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich komme nicht zu spät. Diese Heilung des Kranken, dass das Volk, was drumherum stand, nun verstand, dass hier die Stimme Gottes ist in Jesus, die da sagt, dir sind deine Sünden vergeben, und auch das äußere Leben verändern kann. Die Menschen, die das mitkriegten, bekamen auch Hoffnung in ihr Herz. Dann kann doch Gott in Jesus auch mein Leben verändern. Wenn er dies tut, sollte er mich nicht anrühren? Sollte er mir meine Schuld dann nicht vergeben können? Doch, er kann die Schuld eines jeden vergeben. Und er hat sie ja auch bezahlt durch sein teures, kostbares Blut. Allerdings, es ist immer wieder ein Entsetzen, wenn Gott handelt. Wir erschrecken uns immer wieder. Der Mensch erschreckt sich, wenn Gott ein Wunder tut, dass aus einem Lästerer ein Verkündiger der frohen Botschaft wird. Da wundern wir uns. Die Leute wunderten sich, als aus Saulus ein Paulus wurde. Die Christen wollten ihn nicht zu sich nehmen. Der war doch ein Verfolger. Aber sie merkten nach und nach, dass er Veränderung erfahren hat, durch Gott in Jesus Christus. Wir sollen offen sein für die Wegführung des Herrn. Der Name Jesu, die Stimme Gottes, birgt für Veränderung, birgt für Kraft, auch über die Macht der Finsternis. Wir kennen ja den Namen Wilhelm Busch, den Verkündiger, der vielen den Weg zum Glauben zeigen durfte. Er war ja ein Verfolgter im Dritten Reich. Er kam öfter ins Gefängnis. Die Stasi hat ihn da, die Stasi unter dem Hitlerreich, die hat ihn ja dann oft aufgegriffen als einer, der gegen das Regime ist, und sperrten ihn ein. Und da erzählt er folgende Geschichte davon, dass er in eine enge Zelle kam, und er hatte in dieser engen Zelle vergittert das Fenster ein beklemmendes und bedrückendes Gefühl. Denn wer zum ersten Mal, so sagt er, hinter schwedischen Gardinen sitzt, meint, er müsse ersticken in diesem kleinen Raum. Dazu legte sich noch diese Atmosphäre des Gefängnisses mit mancherlei Geistern so auf das Gemüt. Und in dieser Stimmung wurde seine Aufmerksamkeit auf die Nachbarzelle gelenkt. In diese Nachbarzelle wurde ein 16-jähriger Junge gelegt. Der hat dann etwas gestohlen und sollte am nächsten Tag verurteilt werden. Dieser Junge heulte sehr laut und schrie: Lasst mich raus, ich will dir alles sagen, lasst mich raus. Sein Geheul ließ nie nach. Die anderen in den Nebenzellen, die sagten immer: Wir wollen ja auch raus, halt's Maul. Sie konnten das nicht mehr hören, dieses Geschrei. Der Junge ließ aber nicht sich beschwichtigen, er rief immer weiter. Es entstand eine riesige Unruhe dort im Gefängnis. Männer und Jungs brüllten zusammen: Lasst uns raus. Die Wärter rannten ängstlich hin und her, auf und ab und versuchten, die Tobenden irgendwie einzuschüchtern und zu beruhigen. Aber nichts half. Der Tumult wurde immer größer. Da sagte der Wilhelm Busch: Es war, wie wenn die Dämonen losgebrochen werden. So schlimm. Die Angst unfreier Menschen, die Not ungerechter Einkerkerung, die Wut um das Terrorsystem, alles brach in diesem Augenblick aus der Seele dieser Gefangenen heraus. Und in diesem Moment, wo finstere Gewalten die Oberhand gewonnen hatten, brüllte dann Wilhelm Busch, so laut er konnte, nur ein Wort: Jesus. Und dann fing er an zu singen, obwohl das Singen im Gefängnis verboten war, das Lied »Jesus, meine Freude«. Das drang mitten in diese Meuterei. Schlagartig wurde alles still. Alles lauschte gespannt. Denn es war ein anderer plötzlich auf den Plan getreten. Die finsteren Gewalten konnten nicht triumphieren. Jesus, dieser Name, ist das Panier des Sieges über alle teuflischen und dämonischen Gewalten. Jesus ist die Stimme Gottes. Wenn er spricht, dir sind deine Sünden vergeben, dann stimmt es. Dann kann der Widersacher nichts mehr tun in deinem Leben und dich verurteilen. Du bist frei. Wir können aus dieser Begebenheit am See Genezareth lernen: Zum einen, der Nächste geht uns etwas an. Wir können nicht gleichgültig dem Nächsten gegenüber in dieser Welt leben. Sucht er Frieden mit Gott? Können wir einen Weg finden, ihm zu helfen? Heilung der Seele ist möglich. Und es geht in erster Linie um die Seele. Heilung der Seele. Vergebung der Schuld ist jedem angeboten. Das können wir jedem sagen. Das ewige Leben beginnt schon hier. Jesus sagt: Damit ihr erkennt, dass der Sohn Gottes Macht hat, auf Erden jetzt schon Sünden zu vergeben. Das heißt, das ewige Leben beginnt hier. Darum tat er dies vor ihren Augen. Wer an ihn glaubt, ist immer auf der Seite des Siegers. Es bleibt einfach nur die persönliche Frage an uns: Wie gehen wir damit um? Was suchen wir bei Gott? Suchen wir die Veränderung unseres äußeren Lebens? Oder suchen wir den Frieden in der Seele? Das ist die Priorität. Da entscheidet sich alles. Und das bestimmt dann auch über das äußere Leben. Ich habe von Spurgeon gelesen, er ging auf den dritten Johannesbrief ein, was dort Johannes an Gaius schrieb. Er hat so die Verbindung zwischen Seele und dem äußeren Leben dargestellt. In Johannes 3, im dritten Johannesbrief, Vers 2 heißt es: Mein Lieber, ich wünsche in allen Stücken, dass es dir wohl geht und du gesund seist, wie es denn deiner Seele wohl geht. Also er wünscht ihm natürlich auch die äußere Gesundheit. Aber er sagt, so wie es in deiner Seele gut geht, Möge der Herr schenken, dass sich dieser Zustand auch nach außen hin zeigt. Und Spurgeon hatte das mal zu einem Beispiel gegeben in die Versammlung hinein und sagt, was wäre, wenn jetzt jeder den äußeren Zustand annehmen könnte, wie seine Seele geartet ist? Was würden wir dann sehen? Würden vielleicht einige aufstehen, ihre Sachen nehmen und weglaufen, dass sie mit der Krankheit nicht infiziert würden? Weil ja ihre Seele so krank ist, dass auch nach außen hin diese Krankheit erscheint? Oder ist deine Seele so gesund, dass selbst wenn du äußerlich krank bist, Frieden und Geborgenheit und die frohe Botschaft durchdringt? Das hat er so in den Raum gestellt und sagte, ich wünschte, ihr wärt alle so gesund in der Seele, wie es Johannes von Gaius sagte, der ihm aber auch zusätzlich die Kraft des äußeren Vermögens wünschte, um diese Botschaft des Friedens der Seele weiterzugeben. Heile du mich, dann werde ich heil. Hilf du mir, Herr, dann ist mir geholfen. Das möge der Tenor sein, auch an diesem Sonntag und für die Zeit, die vor uns liegt. Dass wir mit allem, was wir sind und haben, uns an ihn, die Stimme Gottes, Jesus Christus, wenden. Er ist für alle da. Und dann werden wir Botschafter an seiner Stadt. Gott war in Christus, versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu, hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt und können auch sagen, lasst euch versöhnen mit Gott. Der Herr möge dies schenken. Amen.